So, dann wollen wir mal mit die Predigt anfangen. Ne? Jesus, wir möchten dich jetzt bitten, dass du dein Wort segnest. Vater, wir beten, dass du uns durch dein Wort stärkst, dass du uns herausforderst, dass du uns neue Horizonte steckst und zurüstest für das Leben, das vor uns liegt. Danke, Heiliger Geist, dass du gekommen bist, auch um unser Lehrer zu sein. Danke, dass du gekommen bist, um uns in alle Wahrheit zu führen. Danke, dass dein Werk nie aufhört, solange wir hier auf der Erde sein werden. Danke, dass es immer etwas zu lernen gibt. Danke, Jesus, dass du der gute Hausvater bist, der aus seinen Schätzen Altes und Neues hervorholt. Und wir wollen dein Wort jetzt freigesetzt sehen, Vater, und beten, dass es uns berührt. Dass es Herz, Mark und Bein scheidet und dass es sein Werk an uns tut, Herr. Amen. So, ich habe gerade gesehen, Kraft sind ja wieder im Lande, das ist wunderbar. Susanne, dürfte ich dich bitten, einfach ein bisschen zu helfen? Die sind so schön braun, ich war so neidisch. Wo war denn Lanzarote? Oh, ich darf es gar nicht aussprechen. Und wir müssen hier im Schnee rumtoben. Naja, Dachslanden ist auch schön. Tja, vielleicht sollte ich mal Urlaub in Dachslanden machen, ne? Ja, ich mache nachher noch eine Sammlung, also für Lanzarote dann für mich. Okay, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann könnt ihr die gerne mal aufschlagen im 1. Samuel Kapitel 23, Vers 15. Es geht heute um die Macht der Ermutigung und Susanne kann schon mal einen ersten Klick machen. So. Da heißt es, in der darauffolgenden Zeit hielt David sich in den unzulänglichen Bergen der Wüste Sif, also nicht Sif, sondern Sif, versteckt. Er wusste genau, dass Saul ihn verfolgte, um ihn umzubringen. Saul suchte ihn, ohne sich eine Pause zu gönnen, doch Gott ließ nicht zu, dass er David fand. König David, zu der Zeit war noch kein König, war in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Saul war hinter ihm her, trachtete ihm nach dem Leben. Und ich weiß nicht, wie du dich fühlen würdest, wenn du so verfolgt würdest. Leute sind hinter dir her, versuchen dein Leben zu nehmen oder versuchen dich fertig zu machen. Vielleicht erlebst du das auch im Beruf irgendwo. Ne? Dir graust es schon vor Dienstag jetzt, ne? Nach Heilige Drei Könige wieder. Da warten deine Feinde im Büro auf dich und die lauern nur auf dich. Und der Vers geht nun weiter. Drück nochmal. Da heißt es dann, eines Tages, als David sich gerade in Horesha in der Wüste Sif aufhielt, kam Jonathan zu ihm. Er ermutigte David, nicht aufzugeben, sondern auf die Hilfe Gottes zu vertrauen. Hab keine Angst, redete er zu ihm, mein Vater wird dich nicht finden. Eines Tages wirst du König über Israel sein und ich bin dann dein Stellvertreter. Das weiß auch Saul, mein Vater. So. Wie gesagt, David war in einer sehr, sehr schweren Zeit. Eigentlich war es ihm versprochen, dass er der nächste König in Israel ist. Er hatte also eine Berufung, eine Bestimmung. Da war ein klar vorgezeichneter Weg vor ihm. Und er war nun in einer Zeit, wo es eigentlich überhaupt nicht einfach war, in seine Berufung, auch an sie überhaupt zu glauben oder sie überhaupt zu sehen. Es war eine Zeit der Unsicherheit, eine Zeit der Angst. Ich denke, eine Zeit, in der sich David vielleicht sogar gefragt hat, was soll das Ganze? Wird Gott, meint es Gott überhaupt ernst? Habe ich mich verhört? Hat der Prophet Samuel, war das ein Spinner? Hat er damals nur rumgesponnen irgendwie und mich erwählt und gesagt, du wirst der nächste König sein? Was ist jetzt? Seit Jahren flüchte ich schon in der Wüste von einem Berg versteckt zum anderen vor diesem wahnsinnigen Saul. Vielleicht haben auch die Anhänger, die er um sich gesammelt hatte, schon angefangen zu fragen, ja, was ist jetzt eigentlich los, David? Wann geht's jetzt eigentlich los endlich hier mit der Königsherrschaft? Und wir lauern schon alle auf unsere Posten. Er war völlig unter Druck. Und diese Zeit kommt Jonathan, der Königssohn, zu ihm. Und wir lesen, er ermutigte David, nicht aufzugeben, sondern auf Gottes Hilfe zu vertrauen. Und ich glaube, dass diese Aktion David so richtig aufgebaut hat. Zumal es ja der Sohn des Königs Sauls selber war. Und ich möchte euch heute Abend ein bisschen helfen und auch ermutigen, zu verstehen, wie wichtig es ist, ermutigt zu werden und auch selber das Werk der Ermutigung an anderen zu tun. Wir alle werden in Zeiten reinkommen oder sind vielleicht sogar in Zeiten, in denen wir manchmal nicht wissen, wo ist oben, wo ist unten, wo ist rechts und wo ist links. Wo geht's rein und wo geht's raus? Wo uns das Herz in die Hosentasche gerutscht ist, wo wir den Weg, der vorher so klar vorgezeichnet war, plötzlich nicht mehr sehen, wo Dinge, die uns vielleicht Gott versprochen hat oder auch Propheten versprochen haben oder wo wir selber dachten, da geht es lang, alles plötzlich in die Ferne rückt, verschwommen ist, unklar ist, wo du vielleicht gerade gelaufen bist und plötzlich wird alles nur noch holprig, steinig, hügelig und du weißt nicht mehr ein noch aus. Und in der Zeit fangen vielleicht auch noch andere an, über dich zu reden, negativ zu reden. Oder anstatt aufgebaut zu werden, kriegst du von irgendwelchen Leuten so noch richtig einen Pfund verbrezelt. Und in Zeiten wie diesen brauchen wir alle Ermutigung und Bestätigung. Und das ist das, was Gott gerne tun möchte. Und Gott spricht nicht mit einem großen Megafon vom Himmel, sondern Gott gebraucht Menschen dafür. Menschen wie du und ich. Menschen wie ein Jonathan, der irgendwie gespürt hat, hey, meinem Freund David hängt das Herz in der Hose. Und ich muss jetzt mal raus zu ihm in die Wüste. Und ich muss ihn jetzt mal aufbauen. Ich muss ihn gerade rücken. Muss ihm Mut machen. Das gilt auch in Situationen, in die wir vielleicht durch bewussten Ungehorsam reingekommen sind oder durch Rebellion gegen Gott. Gerade in so Situationen geht es uns dann manchmal auch dreckig. Wir ernten die Folgen unseres Tuns. Es ist noch nicht mal das, dass Gott uns bestraft, denn Gott hat kein Interesse, uns zu bestrafen, wenn wir Kinder Gottes sind. Gott hat ein Interesse, uns zurechtzubringen. Gott hat ein Interesse, uns wieder auf die Spur zu setzen. Aber wir haben das oft noch so im Kopf, vielleicht auch von unserer Kindheit, Gott bestraft uns, weil uns ja Menschen auch bestrafen. Bestrafen heißt, jemand nimmt eigentlich Rache an mir für mein falsches Verhalten. Aber Gott bestraft uns als seine Kinder nicht, sondern Gott erzieht uns, sagt die Bibel. Und Erziehung bedeutet, dass Gott uns zurechtbringt. Dass Gott uns manchmal die Folgen unseres Handelns spüren lässt, dass wir auch wirklich merken, hey, wir sind auf dem Holzweg. So, und manchmal in solchen Situationen brauchen wir auch Ermutigung. Ermutigung in dem Moment, wenn wir begriffen haben, wir waren auf dem Holzweg, wenn wir uns entschlossen haben, wieder umzukehren, wenn wir Gnade empfangen haben, umzukehren, wenn wir Gnade empfangen haben, wieder auf den guten Weg zu gehen, dann brauchen wir auch Ermutigung. Dann brauchen wir Hoffnung. Dann brauchen wir oft auch das Wort der anderen, die sagen, hey, komm, du packst es. Gut, dass du wieder im Boot bist. Gut, dass du wieder dabei bist. Es gibt einen schönen Vers. Vielleicht kannst du mal... Nee, dann gehen wir wieder zurück. Im 2. Korinther 2,5. Wenn einer von euch so lebt, dass er Ärgernis erregt, dann hat er nicht mir, sondern vielmehr allen Kummer bereitet. Ihr habt sein Verhalten gestraft, aber damit soll es gut sein. Jetzt müsst ihr ihm vergeben und ihn ermutigen, damit er nicht verzweifelt. Zeigt ihm deshalb, dass ihr alle ihn liebt. So. Gott möchte uns auch ermutigen, wenn wir mal daneben gelangt haben. Das kann in deiner Ehe passieren. Das kann in deiner Freundschaft passieren. Das kann vielleicht am Arbeitsplatz passieren. Das kann in deiner Gemeinde passieren, in deiner Fußballmannschaft. Es kann dir passieren oder es ist jemand passiert. Und wenn es jemand passiert ist, dann ist es dein Job, nachdem das, was schlecht war, adressiert worden ist, klar gesagt worden ist, auch zu vergeben. Und wenn vergeben ist, auch zu ermutigen und zu sagen, komm, häng dich unter, lass uns weitergehen, wir packen das. Und nicht weiter auf denjenigen rumzuhacken und ihn am Boden zu halten. Das ist nicht das Herz Gottes. Das ist nicht Ermutigung. Das Herz Gottes schlägt dafür, uns zurückzubringen in unsere alte Position, aus der wir vielleicht gefallen sind. So, und wenn es uns selber passiert ist, vielleicht ist es auch schon passiert, dann wissen wir, wie schön es auch ist, wenn wir wieder Annahme und Freundlichkeit erfahren. Und was Gott möchte, ist, dass wir uns auferbauen. Upliftment. Und nicht, dass wir uns gegenseitig runterreißen. Und darum geht es heute Abend. Es ist eine gewaltige Kraft in unserem Mund. Wir unterschätzen permanent die Macht der Worte, die wir sprechen. Überhaupt die Macht der Sprache, die Macht der Rede. So oft reden wir belanglos, sorglos oder ohne groß nachzudenken und haben keine Ahnung, was wir eigentlich damit anrichten. Positives, aber auch oft Negatives. In Sprüche 18,21 heißt es, Leben und Tod sind in der Gewalt deiner Zunge. Und wenn du deine Zunge liebst, wirst du ihre Frucht essen. Ich mag den Vers, weil er absolut wahr ist. Leben und Tod sind in der Gewalt deiner Zunge. Hier drin hast du die Macht, Leben zu bringen und den Tod zu bringen. Wobei der Tod nicht unbedingt der organische Tod ist, sondern das kann einfach so ein gewisser geistiger Tod sein. Der Tod einer Beziehung, der Tod eines Traumes, der Tod einer Vision. Durch ein dummes, törichtes Wort oder durch beständig dumme, törichte Wörter, die du über das Leben eines, vielleicht eines Kindes aussprichst, kannst du eine Vision, einen Lebenstraum töten. Wie viele Eltern haben vielleicht zu ihren Kindern gesagt, ne? Ja, das wirst du nie schaffen, dafür bist du zu dumm, dafür bist du zu faul und so wie du bist, packst du das doch nie und lern was Gescheites oder mach das und das oder werd dasselbe wie dein Vater. Oder geh in die Firma, such dir einen Arbeitsplatz und dann hast du Ruhe für den Rest deines Lebens. Und das sind vielleicht ganz andere Träume. Und wir müssen lernen zu ermutigen. Von einem ganz bekannten amerikanischen Pastor, der einen riesigen Dienst hat in den USA, hat darüber geschrieben, dass seine Mutter, als er jung war, zu ihm gesagt hat, wenn du mal in die Armee gehst, dann wirst du ein General. Und wenn du in die Kirche gehst, dann wirst du der Papst. So, sie hat permanent solche Sachen zu ihm gesagt. Und das ist Ermutigung. Wir denken manchmal so im deutschen Terminologie, naja, das ist ja Übertreibung, wir müssen immer schön auf dem Teppich bleiben. Aber manchmal übertreiben wir auch immer auf dem Teppich bleiben. Ohne es zu merken, drücken wir Menschen weit in den Sumpf der Durchschnittlichkeit runter und meinen es noch scheinbar gut. Jonathan zum Beispiel brachte durch seine Worte in die Verzweiflung Davids Mut. Ich bin überzeugt, David stand wieder auf, seine Männer wurden wieder aufgerichtet und hatte wieder Kraft gehabt, auf seinem Weg weiterzugehen. Gott hat eine Berufung für dein Leben und Gott möchte, dass du in dieser Berufung vorankommst. Der Teufel weiß von deiner Berufung und versucht, dich in deiner Berufung zu stoppen. Und du wirst immer wieder an Stellen und Phasen in deiner Berufung kommen, wo du scheinbar wie in einer Sackgasse steckst. Und dann wird Gott Menschen schicken, die dich ermutigen. Und diese Menschen werden noch viel mehr kommen, wenn du selber lernst, ein Ermutiger zu werden. Denn was du säst, wirst du ernten. Säe großzügig Ermutigung an andere aus, dann wird Ermutigung zu dir zurückkommen. Säe nichts aus, kommt auch nichts zurück. Säe Negatives aus, Meckern, Kritik oder nur dumme Sprüche, andere immer nur runtermachen, dann wird auch genau das in dein Leben zurückkommen. Was du säst, erntest du. Sein Lebensprinzip, sein erprobtes, jahrtausendealtes, universelles Lebensgesetz, das Gott geschaffen hat. Wir unterschätzen oft die Kraft, die in uns ist, aufzubauen. Und dabei ist es manchmal so wenig. Machst du jetzt mal? So wenig Einsatz, aber mit viel Wirkung. Was kannst du tun? Ein nettes Wort. Nettes Wort ist so schnell gesagt, genauso wie ein blödes Wort so schnell gesagt ist. Einfach mal auf jemanden zugehen, was Nettes sagen. Etwas, was den anderen aufbaut, ihn aufrichtet. Ein Kompliment. Warum sind wir so geizig mit Komplimenten? Hey, du siehst heute gut aus. Du bist gut angezogen. Oder du hast aber ein tolles Auto. Stattdessen machen wir dumme Sprüche oft, ne? Trost. Da hängt einer wie ein Schluck Wasser in der Kurve, du siehst es. Und dann denkst du, oh nee, das muss ich mir jetzt nicht heute auch noch antun. Mach lieber mal einen Bogen um ihn. Mal einfach darauf zugehen und sagen, hey, was ist los? Mensch, du hängst du da. Komm, Gott ist doch mit dir. Nimm ihn kurz in den Arm, bet kurz für ihn. Und dann gehst du weiter. Und etwas passiert in demjenigen. Eine Umarmung, ne? Einfach mal jemand freundlich kurz mal drücken. Natürlich nur Männer mit Männern und Frauen mit Frauen, ist ja ganz klar, ne? Okay. Ich nehme es zurück, Gott. Also wir können es auch untereinander umarmen, hat mir der Herr gerade mitgeteilt, ne? Seht, der Herr spricht, der Herr teilt sich auf mannigfaltige Weise mit. Ein kleines Geschenk, ja? Warum nicht mal ein kleines, originelles, nettes Geschenk? Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Einfach mal zeigen, hey, ich habe an dich gedacht. Das sind Dinge, die können für uns den Wörser klein, aber in dem Leben eines anderen kann das ein ganz großes Licht plötzlich sein. Wow, da hat jemand an mich gedacht. Oder ein Dank für gute Arbeit und Dienste. Wie oft haben wir verlernt, Danke zu sagen? Ein Dank ist auch etwas, womit ich Wertschätzung ausdrücke. Wo ich dem anderen zeige, hey, das ist nicht selbstverständlich für mich. Und wir leben heute auch oft in einer Zeit, wo wir uns so schwer tun, Dank auszusprechen. Dank, dafür brauchst du nur deine Zunge. Machst du mal das nächste Bild? Im Jakobus 3,4 heißt es, siehe auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder. Wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Und das Ruder ist ein relativ kleines Teil am Schiff, aber es bestimmt den Kurs des ganzen Schiffes. Und ein Schiff ist dafür gebaut, von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Ohne Ruder kommst du nicht von Punkt A nach Punkt B. Da kannst du noch so ein tolles Schiff haben. Und genauso ist es mit deinem Körper, ne? Die Zunge ist ein relativ kleines Glied. Aber was du mit ihr anrichten kannst, hat oft viel, viel größere Auswirkungen als das, was du mit deinen Händen tun kannst, deinen Füßen tun kannst oder anderen Gliedmaßen. Wie oft schweigen wir, sind ruhig, weil wir mit uns selber beschäftigt sind. Ach, ich habe ja so viel mit mir selber zu tun. Was muss ich mich jetzt auch noch um den anderen kümmern? Meine Welt und mein Leben ist so schwer und ich habe so viel mit mir selber zu tun. Oft gebrauchen wir dann den Mund nur, um irgendeinen Retter zu suchen, dem wir unser Leid klagen können. Es gibt Leute, die hängen wie Vampire an einen. Ich sag's mal knallhart, die kotzen dich von oben bis unten ein mit dem, was sie haben. Immer und immer und immer. Und du hörst nicht einmal von ihnen, wie geht es dir? Wie geht es dir denn? Leben ist geben und nehmen. Nehmen und geben. Wenn wir das tun, dann findet ein beständiger Austausch statt. Und dann kommt der andere auch gerne auf dich zu und hört dir zu. Das müsste uns doch auch schon klar sein, wenn wir immer nur nehmen, 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 dann werden irgendwann die Leute durchschauen uns, die rennen weg von uns. Aber wann haben wir das letzte Mal für jemand auch angerufen, gefragt, hey, ich wollte mal fragen, wie geht's dir? Oder mal ermutigt den anderen, ohne selber was für mich zu nehmen. Oder manchmal sind wir stumm, weil man uns nicht beigebracht hat, Anteil am anderen zu nehmen. Wir haben es nicht gelernt, in unserem Elternhaus nicht. Wir haben nicht gelernt, Danke zu sagen. Wir haben nicht gelernt, Wertschätzung auszudrücken in unserem Elternhaus. Weil vielleicht die Eltern uns von hinten bis vorne beduttelt und behuddelt haben und es war für die Eltern selbstverständlich, für mich als Kind war es auch selbstverständlich. Ne? Wenn ich nur einen kleinen Pups gelassen habe, waren alle da. Und so denke ich auch in meinem Leben, ja klar, jeder hat für mich da zu sein. Und alles, was mir getan wird, das ist selbstverständlich, wieso soll ich dafür Danke sagen? Und wir wundern uns, wenn irgendwann Leute uns auch nichts mehr tun möchten. Oder weil wir plötzlich hören, dass Leute von uns denken, wir sind undankbar. Wieso bin ich undankbar? Dank muss ich ausdrücken. Dank ist eine Ausdrucksform. Jetzt kann ich es gerade sagen, mein Sohn ist nicht da. Heute Mittag habe ich meinen Sohn gefragt, ob ich ihn geschwind... Oh, na, ist egal. Er kann mir nichts machen da oben. Ob ich ihn schnell hinfahre in die Adlerstraße, er ist im Aufbauteam. Und wenn wir so fahren, sagt er, du Papa, danke, dass du mich hinfährst. Und ich sage, Simon, ich finde es ganz toll, dass du dich dafür bedankst. Oft ist es so, Alter fährt nicht, gell, der Alte, her doch einen Karren hier. Und ich habe es oft gemerkt, dass er für Dinge Danke sagt. Und ich habe gemerkt, dass es ein Stück weit auch die Erziehung ist, wo wir den Kindern gelehrt haben, Danke zu sagen für das, was man empfängt. Und was passiert, wenn er mich das nächste Mal wieder fragt, mache ich das gerne. Warum? Weil ich merke, es ist nicht einfach etwas, was so als selbstverständlich durchläuft. Und wenn du dankbar bist, werden andere Menschen dir auch gerne Gutes tun. Und wenn andere zu dir dankbar sind, wirst du auch gerne anderen etwas tun. Was passiert? Unsere ganze Lebensqualität hebt sich. Warum? Weil wir auch durch Danksagung einander ermutigen. Wir machen uns Mut, Gutes zu tun. Wir merken, das ist nicht umsonst. Jetzt muss ich ein bisschen schießen. Was ich oft merke, ist, in der jungen Generation ist die Fähigkeit, Dank auszudrücken, oft fast bei Null. Und ich glaube, dass das mit der Erziehung zu tun hat. Ich glaube, dass gerade bei unserer jungen Generation oft die Elterngeneration, die 68er-Generation, die revolutionäre Studentengeneration, das waren alles so Werte, die waren nicht mehr wichtig. Das waren bürgerliche Werte. Und wir ernten heute Gleichgültigkeit, Oberflächlichkeit, Ignoranz. Was ich oft beobachte, ist diese, wir müssen cool sein. Anstatt Danke zu sagen, hab mal einen coolen Spruch drauf. Oder einen dummen, coolen Spruch drauf. weil Gefühl zeigen, das ist ja nicht cool, das ist ja so uncool, ne? Man muss einen Spruch drauf haben oder am besten. Aber das, was du erntest, sage ich dir, junger Mensch, ist, dass Leute sich mit der Zeit von dir distanzieren, weil sie keinen Bock haben, was für dich zu tun. Weil sie sagen, wieso soll ich da noch was rein investieren? Es kommt ja doch nichts zurück. Und ich möchte auch hier euch jungen Menschen ermutigen, gewöhnt euch eine Kultur des Dankes an. Gewöhnt euch an, auch für Dinge, die scheinbar für euch selbstverständlich sind, Dank auszudrücken. Gewöhnt euch mal an, auch Dinge zu betrachten, wie wertvoll sie sind und was sie den anderen gekostet haben, und drückt Dankbarkeit aus. Vielleicht fangt ihr bei euren Eltern an, die euch das vielleicht nicht beigebracht haben. In euren Freundschaften, in der Gemeinde. Und ich weiß, dass es keine böse Absicht ist. Es ist oft einfach nur der Mangel an Erziehung, der Mangel an Vorbild im Elternhaus. Und dafür ist Gemeinde auch da, dass wir das lernen. Gott möchte vollkommene Menschen aus uns machen. Und Gott möchte es tun, damit unsere Lebensqualität steigt. Und wenn unsere Lebensqualität steigt, dann werden wir uns alle wohler fühlen. Und wenn du dankst, wirst du auch Dank zurückernten. Und wenn du keinen Dank erntest, hast du auch keine Motivation, für einen anderen etwas zu tun. Es gibt so ein Sprichwort im Schwabenland, ne? Bei der Schwabe. Nicht gemotzt ist genug gelobt. Nicht rumgemault ist genug gelobt, ne? Nichts kritisiert ist genügend gelobt. Ich hatte mal bei der Allianz, war nicht mein Chef, aber war auch so in der Position mit mir, der hat es immer gesagt, ne? In Stuttgart. Was erntest du damit? Ne? Wir lachen darüber. Aber ich glaube, solche Sprichworte, gerade im Schwabenland, haben Tausende geprägt. Nichts sagen ist schon genug gelobt. Ne? Wenn mein Chef nicht mault, dann heißt es, ich habe meine Arbeit gut gemacht. Ne? Was für eine Verarmung an Kommunikation. Die Bibel sagt immer wieder, dass wir dazu berufen sind, einander aufzubauen. So, wenn jemand was gut getan hat, dann lobe ich ihn, dann sage ich ihm das, dann spreche ich das aus und damit baue ich den anderen auf. Meine Frau sagt das immer zu mir, wenn du mich nur immer gut behandelst, dann koche ich dir gut, dann mache ich dein Lieblingsessen. Ermutigt werden. Möchtest du gerne ermutigt werden? Ja? Möchtest du gerne bestätigt werden? Möchtest du gerne getröstet werden, wenn du es brauchst? Dann fang an, es selber zu tun. Es ist wie mit Saat und Ernte. Du musst etwas aussehen, bevor eine Ernte kommt. Wir können nicht warten, dass die Ernte kommt, bevor wir gesät haben. Das ist gegen Lebensgesetze, die Gott geschaffen hat. Also fang jetzt nicht an zu heulen, sagen, ja, mich hat ja eh niemand. Sag heute, ich gehe raus und heute fange ich an. Machst du mal das nächste Bild? In Sprüche 12, 25 heißt es, Sorge im Herzen bedrückt den Menschen, aber ein freundliches Wort erfreut ihn. Wie einfach, ne? Und wie wahr. Du hast Sorgen, du hast Not, du hast Angst. Und ein freundliches Wort baut dich auf. Sprüche 15, 23 ist einem Mann oder einer Frau, ne, eine Freude, wenn er sie richtig antwortet. Und wie wohl tut ein Wort zur rechten Zeit? Ein Wort, eine Geste, eine Tat. Ein kleines Geschenk mit einem Wort. Vielleicht auch ein großes Geschenk. Ja? Das Resultat ist steigende Lebensqualität. Das Resultat ist, dass die Menschen um uns herum auch sehen, dass wir einander lieben. Dass die Menschen auch in der Gemeinde erleben, hier ist eine Qualität an Beziehung. Das ist das, was Gott möchte. Für mich ist mir wieder interessant, wenn ich in den USA bin, festzustellen, dass dort die Kultur, einander zu ermutigen, einander aufzubauen, hundertfach stärker ausgeprägt ist als hier bei uns in Europa und ganz besonders in Deutschland. Die Amerikaner sind im großen Teil Weltmeister, sage ich einfach mal, im Ermutigen. Manchmal mag das für uns Deutsche oder Europäer schon fast etwas zu süßlich klingen oder zu viel, weil halt alles toll ist, ne? und alles ist awesome und incredible. Aber wenn du mal dahinter guckst, merkst du, dass sie, warum tun sie das? Weil sie es so von zu Hause gelernt haben. Und das Resultat ist, dass eine Kultur entsteht, in der sehr viel mehr positives Denken zu Hause ist, als bei uns in Deutschland. Und ich hoffe, jetzt ist nicht wieder irgendjemand da. Neulich hatte ich es auf unserem Gemeindefragebogen, der ist ja anonym, jetzt kann ich auch anonym zurückantworten, auf die Frage Predigen, zu viel Psychologie in deinen Predigten, Uwe. Psychologie ist etwas, was von Gott kommt. Psychologie ist, wie der Mensch funktioniert und Gott hat den Menschen gemacht. Und wir Menschen entdecken, dass der Mensch nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Und Ermutigung ist keine Psychologie. Ermutigung ist etwas, was Gott von uns fordert. Und wenn ich ermutige, dann setze ich bestimmte Gesetze in Kraft und die funktionieren. Ja? Wir sollten also nicht so weltfremd sein und hier sagen, ja, das und das ist schlimm und nur die Bibel. Die Bibel interpretiert die Welt und durch die Bibel verstehen wir, dass auch Psychologie einen riesen Bollen an Wahrheit in sich hat. Psychologische Prinzipien sind im großen Teil einfach wahr. Sie funktionieren. Ermutigung funktioniert. In Amerika und auch im Business findest du jede Menge Kurse über Ermutigung, positives Denken. Was glaubt ihr, warum das angeboten wird? Und die Inhalt ist nichts weiter als biblische Lehre. Die Welt hat die Bibel genommen und wendet sie an. Sie hat nur Gott rausmontiert und das durch den Menschen ersetzt. Aber die Prinzipien sind vollkommen biblisch. Und wir müssen wieder lernen, diese Prinzipien zu entdecken, das richtige Label, nämlich Gott, Jesus und den Vater drauf zu kleben und das zu lehren und danach vor allen Dingen zu leben. Wenn du mal schaust, die USA sind nicht umsonst das Land mit dem stärksten Wirtschaftswachstum, das Land mit dem größten Erfinder- und Entdeckerpotenzial. Warum? Weil dort überwiegend und viel stärker als hier eine kreative Atmosphäre durch Ermutigung geschaffen wird. Wo Menschen ermutigt werden, über den Tellerrand zu gucken. Wo Menschen konstant ermutigt werden, think big, denke groß, denke weit. Wo man Leute eben nicht limitiert. Als ich es gelesen habe mit dieser Mutter, die zu ihrem Kind sagt, wenn du in die Armee kommst, dann wirst du ein General. Wenn du in die katholische Kirche gehst, dann wirst du der Papst. Ne? Das ist, so sollten wir eigentlich über unsere Kinder denken und sprechen. Wir sollten sie ermutigen und nicht denken, nichts gesagt, ist auch gelobt. Durch zu viel Lob ist noch niemand krank geworden. Amen, ja. Weil du wirst höchstens, sagen wir, wenn du zu viel gelobt wirst, wirst du vielleicht zu selbstbewusst. Aber ich sage dir was, die Welt stützt dich ganz schnell aufs Gardemaß zurück. Das ist so. Aber viel schlimmer ist, wenn du von zu Hause und von klein auf an schon auf Zwergengröße gehalten wirst und sollst dann lernen zu wachsen. Das ist schwer. Aber wenn jemand mit so einem Selbstbewusstsein aus der Haustür von Mama in die Welt rausgeht, den können sie ein paar Mal in den Bauch schießen. Der klappt nicht gleich zusammen. Aber jemand, der schon als Zwerg zur Haustür rausgeht, ne, der ist ja gleich zwischen den Gehwegplatten in die Ritzen reingetreten und kommt nicht mehr weiter. Und deswegen sollten wir auch hier gerade in Deutschland das erkennen und als Christen anfangen, unsere eher pessimistisch ausgerichtete Kultur durch eine Gegenkultur, nämlich nicht so schnell kritisieren, nicht so schnell nur über Gefahren sprechen, anstatt über Chancen, sondern eine positive Kultur aufbauen, wo wir ermutigen, wo wir einander Mut machen, Großes zu wagen, wo wir einander Mut machen, doch da reinzugehen. Mein Sohn muss sich jetzt auch bewerben. Ich mache ihm beständig Mut. Guck nicht nach dem Geringsten, schau nach dem Größten, nach dem Bestmöglichsten. Lass dich nicht länger verführen von Leuten, die dir sagen, bleib schön auf dem Teppich. Bleib schön unten. Und euch Junge möchte ich ermutigen, legt doch mal dieses dumme, coole Gehabe ab. Das wirkt so lächerlich oft. Ja, weil es nicht echt ist. Sei einfach du selber. Gefühle zeigen ist keine Schwachheit. Gefühle zu zeigen ist keine Schwachheit. Das macht dich stark. Und wenn du zu dir stehen kannst, wirst du stärker sein. Aber wenn du nicht zu dir stehen kannst, das durch eine falsche Coolheit verbergen musst, irgendwann wirst du enttarnt. Das tut weh. Fang an zu loben, fang an, andere aufzubauen. Epheser 4,29. Redet auch nicht schlecht voneinander. Was ihr sagt, soll für jeden gut hilfreich sein, eine Wohltat für alle. Paulus sagt, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund kommen. Also ich muss mich Buße tun, ich bin auch ein Weltmeister von faulem Geschwätz. Ich klopfe gern dumme Sprüche, sogar in der Predigt manchmal. Aber wir sollten wirklich auch lernen, auf unsere Rede zu achten. Was kommt aus unserem Mund? Sollen wir natürlich keine so ernsten Gestalten werden, die nur noch holy, holy, holy reden. Aber so manchen Spruch können wir uns auch verkneifen. So manchen dummen Spruch können wir uns auch in die Tasche stecken. Und stattdessen was Positives aussprechen. Vielleicht ein bisschen lernen und zu überlegen, okay, was ich jetzt sagen möchte, ist es gut, ist es hilfreich, baut es den anderen auf? Mir geht's oft so, also ich muss es einfach sagen, ich habe immer manchmal so ein bisschen das Grausen, wenn Weihnachten ist, dann gibt es den ersten Weihnachtsfeiertag traditionell, da kommt dann immer die Verwandtschaft, ne? Und dann weiß ich ganz genau, wie die Gespräche immer ablaufen, ne? So ungefähr nach einer halben Stunde fällt irgendein Keyword, Rente oder Sozialversicherung, und dann geht's los, dann sind wir mittendrin, ne? Und die Scheißregierung und die klauen uns alles und das und das und das. Ne? Und nur noch negativ. Ne? Und wir haben früher ja auch und heute. Und das ist etwas, wo ich dann immer sage, irgendwie gucke ich dann schon, wie kann ich mich abseilen, irgendwo hin, leise und diskret. Weil es baut mich nicht auf. Es zieht mich runter. Und deswegen sollten wir auch überlegen, wenn wir zusammenhocken, vielleicht auch in der Clique, in der Gruppe, auch mal überlegen, was schwätzen wir denn gerade? Wozu führt das, über das wir reden? Ich rede jetzt nicht vom sauertöpfischen, heiligen Kram daherreden, aber ist das, was wir reden, baut das auch irgendwo auf? Oder haben wir nur ein negatives Geschwätz drauf? Jammern wir uns gegenseitig die Hose voll? Klagen wir und heulen nur über die schlimme Situation und es kommt gar nichts Positives rüber? Das ist das, was Paulus hier denkt, denke ich, sagen möchte. Redet nicht schlecht voreinander. Lass kein faules Geschwätz aus eurem Mund kommen. Oder manchmal auch die dumme Sprüche über andere, die gerade nicht da sind. Muss ich mich auch oft an meinen Bart fassen. Ja? Lass auch mal gern dumme Sprüche ab über andere. Da möchte ich auch lernen, besser zu werden. Den anderen lieber zu segnen, als ihn. Sich auf Kosten anderer lustig machen. Petrus sagt, wir sind zum Segnen berufen. Das Wort Segnen bedeutet, etwas Gutes über einen anderen sagen. Das Wort Segnen hat auch in sich die Bedeutung, die reale Kraft, die von Gott kommt, zu nehmen und auf einen anderen, hier auf den Rainer, zu übertragen. Das ist Segnen. Und genauso kann ich auch untaugliche Sachen übertragen. Wenn ich über ihn etwas Schlechtes sage, wenn ich ihn immer nur runtermache, dann passiert auch was. Und das ist die konkrete Bedeutung des Wortes Segnen. Wenn wir vorhin hier über die beiden Segen ausgesprochen haben, das sind das gute Worte, die Sie ganz bewusst hören sollen. Und die mögen Sie vielleicht nicht so bewusst hören, aber in Ihrem Herzen sind sie. Und die arbeiten. Das Unterbewusstsein hört nämlich. Dein Unterbewusstsein hört mit und funktioniert. Und die Worte nehmen Sie mit. Und ihr werdet nicht Kopf sein, sondern Schwanz sein. Ne? Andersrum. Amen. Siehst du, Radika, passt auf. Gut. Sehr gut. Nicht geschlafen. Kriegst du Lob, Radik. Nicht so viel, gell? Okay. Kommen wir zum Schluss. Nicht immer sind Menschen in der Nähe, die uns segnen oder ermutigen. Was machen wir dann? Gott ist immer für dich da. Machst du mal die Folie. 1. Samuel 30,6. Super Geschichte. David geriet in große Bedrängnis, weil die Leute ihn steinigen wollten, denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Was war passiert? David war mit seinen 400 Mann, er war immer noch auf der Flucht vor Saul, bei den Philistern. Sie sollten dort in einen Krieg gegen Israel teilnehmen. Dann schicken die Philisterkönige sie nach Hause. Als sie in ihre Stadt Ziklag kommen, waren midianitische Banditen, hatten die Stadt überfallen, ihre ganzen Frauen und Kinder geraubt und mitgenommen. Die Männer waren nun stinksauer auf David. Gerade als Leiter stehst du oft am Anfang der Nahrungskette. Ne? Du ermutigst andere. Andere kommen zu dir, andere holen von dir, andere zehren von dir. Aber von wem kriegst du? Du musst vordenken, du musst alles vorbereiten. Du bist derjenige, der Vision ausgibt. Aber wo kriegst du? Zu wem kannst du kommen? Zu wem konnte David gehen? David führte seine Männer immer treu in den Verfolgungen. Er gab ihnen Vision und Lebenssinn. Aber wen hatte David, wenn es darauf ankam, getröstet zu werden, gestärkt zu werden? Oft ist es so, dass dann die Männer sagen, ja, wie soll ich den König David trösten? Ich, kleiner Pimpelhuber, den großen David? Denk nicht so. Ich freue mich auch, wenn mal jemand zu mir kommt und sagt, hey Uwe, danke, dass du so eine scheiß Arbeit machst, gute Arbeit machst. Muss besser werden. Aber das Schöne ist, David stärkte sich im Herrn, seinen Gott. David wusste, da ist jemand, wo ich hingehen kann. Gott. Als Jesus am Ende seiner Tage mit Petrus sprach und er sagte, ihr werdet mich alle verlassen. Und Petrus sagt, nee, überhaupt nicht. Da sagt Jesus, aber ich bin nicht alleine, denn der Vater ist bei mir. Und da möchte ich dich auch ermutigen, auch wenn du vielleicht im Moment niemand hast, der dich tröstet, der dich aufbaut. Du bist nie alleine. Der Vater ist immer, immer bei dir. Vielleicht bist du auch ein Leiter im Geschäft, in deiner Firma. Vielleicht bist du ein Hauskreisleiter oder in irgendeiner Form in Leiterschaft. Und du denkst manchmal, oh, ich könnte auch mal Trost vertragen. Niemand ist da, der sich um mich kümmert. Gott ist da. David wusste das. Wisst ihr, woher David das gewusst hat? David war nämlich schon als Jugendlicher von seinen Eltern verachtet. Seine Eltern, er war der letzte von 7 Söhnen, so er lief unter ferner Liefen. David war so missgeachtet, als der Prophet nämlich kam, um den zukünftigen König von Israel im Hause Isais zu finden. Und der Prophet sagte, bring alle deine Söhne hier an den Tisch Unter ihnen wird Gott sich den nächsten König in Israel erwählen. Da hat er 6 Söhne an den Tisch sitzen lassen, der Vater. David, der Kleinste, da hat man gesagt, ist ja der Letztgeborene, der letzte Heuler. Den lassen wir mal draußen bei den Schafen, den brauchen wir noch nicht holen. David wusste, was es heißt, zurückgesetzt zu sein. Er wusste, was es sogar heißt, von den Eltern noch nicht einmal angenommen zu sein. Mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. David wusste, dass sein Trost beim Herrn war. David wusste, dass er eine viel stärkere Quelle hatte, der Ermutigung. Die meisten seiner Psalmen hat er draußen geschrieben, bei den Schafen, als er noch nicht mal König von Israel war, wo er alleine mit Gott lebte, wo er lernte, dort allein in der Wildnis sein Herz Gott auszuschütten. Und viele von uns kommen an einen Punkt, wo sie spüren, sie brauchen Ermutigung. Und da ist niemand. Niemand versteht dich. Niemand sieht deinen Schmerz. Niemand sieht deine Pein. Niemand sieht deine Furcht und deine Angst. Aber da ist jemand, der dich sieht. Gott, dein Vater. Beginne heute damit, Gott für dich zu suchen. Breite deine Not vor ihm einfach aus. Fang an, die Psalmen zu lesen. Ich mag die Psalmen so sehr, weil sie sind genau dieses Zwiegespräch, dieses, wo du manchmal siehst, wie David mit Gott ringt. Und dann bricht er durch plötzlich und du merkst, wie er anfängt, Gott zu loben. Wo du spürst, jetzt ist er durchgebrochen. Jetzt ist die Last von ihm gefallen. Und in der Situation, als die Leute, seine Leute, ihn sogar steinigen wollten, da sprach Gott zu ihm. Er stärkte sich in Gott. Er ließ nicht die Flügel hängen und heult rum, sagt, das ist der Dank dafür, dass ich euch so geführt habe, jetzt wollt ihr mich steinigen. Er ging zu Gott und Gott zeigte ihm die Strategie und David holte die ganzen Kinder und Frauen wieder zurück und war noch ein größerer Held. Aber ich möchte dich auch ermutigen, wenn du vielleicht in Leiterschaft kommst, im Berufsleben vielleicht, je weiter du steigst, umso einsamer wirst du. Das ist so, das ist der Preis. Aber Gott ist immer bei dir. Gott wird dich nie verlassen. Du musst lernen, deine Wurzeln zu ihm hinzugraben. Du musst lernen, in ihm verwurzelt zu sein und nicht in Menschen. Aber wir alle können lernen, einander zu ermutigen. Jesus sprach zu Simon: Simon, Simon, der Satan ist hinter euch her, die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dich bekehrst, dann stärke deine Brüder. Und heute Abend ist Jesus für dich im Gebet, vor Gott, vor dem Thron. Dass dein Glaube nicht strandet, das ist das Schöne. Jesus betet beständig für dich, dass dein Glaube niemals Schiffbruch erleidet. Und er wird Erfolg haben. Aber er sagt auch zu dir, und wenn du durchbrichst, dann geh und stärke deine Brüder, deine Schwestern. Fang an, hier in der Gemeinde, der du bist im CZK, oder wenn du Gast bist in deiner Gemeinde, wo du herkommst. Machst du noch die letzte Folie? Das möchte ich uns einfach noch als gewissermaßen Ministry Time mit auf den Weg geben. Was lernen wir heute Abend? Was haben wir gelernt? Was wollen wir konkret tun? Wir sollten die Predigt nicht nur hören und sagen, oh, war wieder schön, war nette Unterhaltung, sondern wir sollten hier rausgehen und sagen, ich werde konkret Dinge tun. Heute werde ich anfangen, mein Leben konkret zu ändern, wenn es nur an einer einzigen Sache ist. Punkt 1, Vorschläge. Werde zu einer positiven Präsenz in einer negativen Welt. Wir leben in einer negativen Welt. Du musst nur die Zeitung aufschlagen, dann hast du schon deine Frühstücksdepression. Ne? Ja, es ist so. Oder komm ins Büro, es ist oft ein Sport, so Die Schrecklichkeiten müssen erzählt werden. Du hörst selten, dass was Aufbauendes, Positives gebracht wird. Kehr das um. Werde zu einer positiven Präsenz in einer negativen Welt. Wie geht das? Werde ein Ermutiger. Versuche zu lernen, jeden Tag einen Menschen ehrlich zu ermutigen und zu bestätigen. Mit ehrlich meine ich jetzt nicht so rumhypen, sondern eine gute, schwäbische, solide Ermutigung. Nee. Übertreib ruhig ein bisschen, das macht nichts. Ne? Ermutige jemanden. Lass dir mal von Gott zeigen, hey Gott, wen kann ich ermutigen heute? Im Büro, in der Schule, an der Uni, im Geschäft, in meiner Familie, in meiner Gemeinde. Wen kann ich ermutigen? Wen kann ich bestätigen? Sagen, hey, du machst einen guten Job, wollte ich dir mal sagen. Du machst eine tolle Arbeit. Wir sind so froh, dass wir dich haben in der Abteilung. Hab's ja schon gesagt, Familie, Firma, Gemeinde, Freundeskreis. Das sind die Bereiche, in denen du anfangen kannst, einen Unterschied zu machen. Wie? Hey, E-Mail. Mit einem Knopfdruck kannst du tausende von Mails verschicken. Kannst tausende von Menschen mit einem Knopfdruck ermutigen. Ne? Aber jetzt meine ich nicht, dass du einen persönlichen Rundbrief verfasst. Ne? Das Netz ist leider voller Spam, ne? So Rundbriefmüll. Jetzt an Weihnachten wieder Rundbriefe gekriegt, da kriegst du die Krise. Ne? Dann verschicken Leute ihre Grußkarten mit 4,5 MB Größe, ne? Bitmap. Dann habe ich dem einen geschrieben, er sollte es doch bitte sein lassen und wenn er das nicht kann, sich das zeigen soll. Ja, wieso, es ist doch nur einmal im Jahr. Dann der sitzt dann nach 30, wenn jemand ein Analogmodem hat, 30 Minuten braucht das, bis das unten ist. Ne? Also schreib nur was, ne? Wenn du nicht weißt, wie man JPEGs herstellt. Aber ein E-Mail, einfach mal an jemanden kurz, hey danke, super, dass es dich gibt, irgendwas Nettes. Eine Postkarte, ein Fax, SMS, da wird oft so viel Müll gesimst, ne? Blöde Bildchen ausgetauscht, dumme Sprüche ausgetauscht, ne? Benütz SMS mal, um andere Menschen aufzubauen. Telefon, ruf doch mal an. Oder geh vorbei, vielleicht bist du irgendwo auf dem Weg, gehst mal kurz rein. Hey, du bist super toll, dass es dich gibt. Oder mach ein kleines Geschenk oder ein großes Geschenk an jemanden. Ermutige, dann wirst auch du ermutigt werden. Tu es regelmäßig. Nicht nur morgen und am Freitag haben wir schon wieder vergessen, was heute war. Versuch mal aus dieser Sache eine Gewohnheit in deinem Leben zu machen. Ich habe dich vorhin gefragt, wer möchte von euch nicht gerne ermutigt, aufgebaut, bestätigt oder beschenkt werden? Jeder. Aber dann musst du eine Saat ausbringen, regelmäßig. Und dann wird es zu dir zurückkommen. Tu es regelmäßig, mach eine Gewohnheit raus und denke daran, was du sähst, wirst du ernten. Was du sähst, wirst du ernten. Amen. Lass uns noch beten. Jesus, wir möchten dir danken, dass du unser größter Ermutiger bist. Danke, dass du in unseren Herzen lebst. Wir wollen dich zuerst um Vergebung bitten, wo wir auch oft so wenig Zeit investieren, mit dir Gemeinschaft zu haben, dich zu suchen, zu lernen, deine Stimme zu hören. Danke, dass du immer da bist. Danke, dass du uns auch immer ermutigen möchtest und es auch tust. Vater, wir wollen heute Abend gerne lernen, selber Inseln der Ermutigung zu werden. Wir wollen lernen, Quellen der Ermutigung des Aufbauens zu werden. Und ich bete, dass du uns heute Abend herausforderst, Heiliger Geist, solche Menschen zu werden. Ich bete, dass du uns hilfst, Vater, dass wir das nicht nur hören, gegessen haben, aufstoßen und das war's. Vater, ich bete, dass du heute Abend viele Menschen hier im Raum veränderst. Vater, dass wir die Macht der Ermutigung ergreifen, dass wir zu Ermutigern werden, dass wir zuerst anfangen, nicht warten, bis man uns ermutigt. Vater, ich bete, dass du uns zu Seeleuten, Farmern von Ermutigung machst, Herr, dass wir das aussehen und dass wir dann auch ernten werden. Ich bete, dass du uns hilfst, Vater, auch in unserer Gemeinde, Herr, ein neues Level an Beziehung zu erreichen, Vater, ein neues Level an Klimaverbesserung in unserer Gemeinde zu erreichen, wo wir auch in der Gemeinde einander Wertschätzung, Anerkennung und Ermutigung ausdrücken. Hilf uns in unseren Familien, Vater. Gib uns da auch Weisheit, wo es uns manchmal am schwierigsten fällt, wo gerade da, wo uns so vieles selbstverständlich ist, Vater. Herr, dass wir auf unsere Kinder eingehen, dass wir sie beständig ermutigen, ihnen Mut machen, große Ziele zu erreichen. Sie bestätigen, dass sie etwas Besonderes und Großes sind, Vater. Zerbrich in uns, Vater, wo unsere eigenen Eltern uns entmutigt haben. Vater, wir wollen das nicht auf unsere Kinder legen. Wir sagen uns heute Abend los davon. Und ich spüre, dass der Heilige Geist heute Abend einige von euch davon freisetzen möchte, wo ihr entmutigt worden seid als Kinder. Und Gott möchte dich davon freisetzen. Und Gott möchte dir Kraft geben, das bei deinen Kindern nicht zu tun. Vater, wir beten, dass du das zerbrichst bei den Menschen, wo es in Frage kommt. Zerbrich diese Kette, Jesus, und mach Ermutiger aus ihnen. Vater, wir wollen, dass unsere Kinder mit stolz geschwellter Brust zur Haustür morgens rausgehen und auch reinkommen. Der Welt kriegen sie genug ab, Vater. Jesus, und ich bete, dass du uns auch hilfst, das am Arbeitsplatz zu tun, hier in der Gemeinde zu tun. Vater, wir haben das schon gebeten. Komm zu uns, Vater, und setz uns darin frei. Um deines starken Namens willen bitten wir das. Vater, und lehr uns, was es heißt, dass Leben und Tod in der Gewalt unserer Zunge sind. Lass uns erkennen, Vater, bevor wir den Mund auftun, was wir sprechen werden und welche Auswirkungen es haben wird. In deinem starken Namen, Vater, beten wir und danken dir. Amen. Amen. Okay. Silvia sagt gerade, ich soll noch mein Opfer einsammeln für Lanzarote. Okay. Nee. Wir wollen noch, bevor wir auseinandergehen, auch heute für unsere Stadt beten. Und lasst uns das noch miteinander machen. Okay. Unser liebes, schönes, gutes Karlsruhe. Wir ermutigen unser Karlsruhe noch. Okay. Das Murgtal mit. Okay, natürlich. Gehört eh zu Karlsruhe. Ne? Lasst uns noch kurz aufstehen. Lieber Vater, wir wollen dich jetzt auch noch am Wochenanfang für unsere Stadt und unsere Region Karlsruhe bitten. Vater, segne unsere Stadt. Du hast uns zum Segnen berufen und wir wollen über unsere Stadt